Heute fangen wir mal anders an. Mit einem Hörtipp. Leon Dreiseitel war jüngst zu Gast im Podcast von Toni und Felix Groß. In Einfach mal lucken spricht der NHL-Star ausführlich mit den Großbrüdern. Also hört doch mal rein. Aber jetzt hier rein. Mit einem Gesprächsdoppelpack. Und damit hallo und herzlich willkommen zu Eiskalt auf den Punkt, dem offiziellen DL-Podcast. Mein Name ist Konstantin Krüger. Florian Weiß ist mein erster Gast und mit ihm geht es ums aktuelle Geschehen bei Red Bull München. Weiß ist ein ausgewiesener Fachmann, berichtet über die Truppe von Don Jackson und hostet zudem mit Freunden den wöchentlichen Podcast Packmas. Er sagt, dass die Münchner mit vollem Kader durchaus hätten gewinnen können in der Champions Hockey League und glaubt, dass Coach Jackson noch über die Saison hinaus an der Bande stehen wird. Wir sprechen zudem über die Personalie Matthias Niederberger sowie den Top-Transfer Freddy Tiffels. Ja, und danach wird es olympisch. Julia Zorn hatte am Donnerstag gemeinsam ihren ersten Einsatz an der Seite von Christoph Fetzer als Co-Kommentatorin bei Eurosport. Wie es ihr ergangen ist, wen sie bei Olympia ganz vorne sieht und wie es um das deutsche Eishockey bestellt ist, das hört ihr im Blick über den Tellerrand. Und dann sage ich gute Besserung in Richtung DEB. Nach der Ankunft in Peking gab es leider positive Fälle. Zum Glück sind es noch ein paar Tage bis zum Losgehen. Aber jetzt hier los. Viel Spaß mit Florian Weiß und Julia Zorn. So, ich sehe, hier steht alles, die rote Lampe leuchtet, das heißt, wir sind auf Aufnahme und ich sage, hallo, Florian Weiß.
Servus Konstantin, grüß dich.
Grüße dich auch, wie geht's dir?
Wunderbar, soweit man das momentan in diesen Zeiten sagen kann, geht's mir wirklich gut, ich hoffe bei dir auch.
Ja, alles okay, danke dir. Genau, wir wollen heute ein bisschen über die Aktualität rund um Red Bull München sprechen, du als ausgewiesener Fachmann, lass uns doch direkt mal damit einsteigen. Haben wir eben schon kurz gesagt, du hast ja mehrere Hüte auf in deinen Tätigkeiten der letzten Jahre. Wie kam es denn eigentlich zu der, darf ich das sagen, zu der Liebe Red Bull München, die einen nicht so richtig loslässt, auch wenn du zudem ja als journalistischer Beobachter natürlich auch kritisch drüber berichten musst und berichtest, wenn es vonnöten ist?
Ja, kann ich auch ganz offen drüber reden. Tatsächlich hat mein Vater früher in jüngeren Jahren Eishockey gespielt und es hat sich aber leider nie so ergeben, dass wir dann mal diese Eishockey-Liebe gemeinsam ausgelebt haben. In den 90er Jahren, die DEL-Fans wissen es, München hat es zerrissen, um es mal auf gut Deutsch zu sagen, und dann war lange Zeit nichts irgendwie Gravierendes da, und wie es halt dann so ist, wenn einen niemand mitnimmt, dann packt es dich auch nicht. Das hat sich dann geändert. Ende 2010 mit dem Aufstieg des EHC München in die DEL. Ich habe eine gute Freundin und deren Vater, und sie waren Dauerkartenbesitzer beim EHC, und sie hat mich dann mal zu einem Testspiel mitgenommen gegen Augsburg. Und einmal da gewesen, sofort fasziniert gewesen von dieser Sportart, und eigentlich war das so der Kickoff bei mir. Und dann hat sich das erst durchs Private gezogen, dann kam das Berufliche dazu und das hat bis heute angehalten.
Und das war nie ein Problem dann?
Nee, nicht wirklich. Also ich finde das, ich sage immer ganz gerne, man muss überlegen, warum ist man im Stadion oder warum beobachtet man ein Spiel? Also gehe ich in die Halle als Privatmensch, weil mein Herzblut dran hängt, dann weiß ich, dass ich nicht in Zeilen denke oder in Geschichten, sondern dann genieße ich die Atmosphäre und wie das ganze Spiel ist. Wenn ich aber beruflich in die Halle gehe, dann hat das andere einfach ruhig zu sein. Dann geht es darum, meinen Job zu machen. Und ich finde, das muss man trennen können. Wenn man das nicht kann, dann sollte man das vielleicht nicht machen. Mhm. Aber ich manchmal natürlich, klar, ballt man mal kurz die Faust, wenn ein Tor fällt oder wenn man auch beruflich da ist. Aber nein, da gilt es, fokussiert zu bleiben und einfach den Blick aufs Wesentliche zu richten.
Wie war das jetzt unter der Woche? Ist natürlich klar, dass wir über das Halbfinale in der Champions Hockey League jetzt direkt mal sprechen. Wir sind jetzt am Donnerstagmorgen, das für Hörerinnen und Hörer, wir zeichnen das jetzt auf. Vorgestern Abend haben die Jungs ja in Finnland leider es nicht geschafft, das große Ziel ins Finale zu kommen. Da warst du denn nur privat als Fan vorm Fernseher oder auch beruflich?
In dem Fall war ich tatsächlich privat am Fernseher gesessen. Ich hatte zwar ganz kurz in der Drittelpause ein kleines Gastspiel bei Sportradio Deutschland. Ich hoffe, ich darf das so sagen, um mal kurz ein Stand-up zu geben, wie es denn aussieht, wie denn meine Einschätzung ist, auch zur Gesamtsituation Champions Hockey League und mit Blick auf Olympia und Münchner Kader. Aber ansonsten habe ich es privat verfolgt. Natürlich mit Standleitung zu den Podcast-Kollegen, und weil das auch parallel fachgesimpelt ist, ja klar.
Ja, sehr gut. Podcast von euch, Packmas, wollen wir auch noch gleich zusprechen, aber lass uns mal bei dem Spiel bleiben. So, leider hat es nicht geklappt, 0-3, aber bis 8 Minuten vor Schluss stand es 0-1. Alles war möglich, total enges Spiel. Und es wurde ja viel darüber diskutiert, dass den Münchnern insgesamt 6 Spieler, wenn ich das richtig im Kopf habe, 5 DEB-Akteure und eben ein weiterer, der für die kanadische Nationalmannschaft schon unterwegs war. War das letztlich aus deiner Sicht auch mit ausschlaggebend, dass die Jungs gefehlt haben?
Ich denke schon. Ich denke schon, 6 Leistungsträger. Es ist jetzt nicht so wie in einer Verletzungsmisere, wo dir halt mal da ein Junger fehlt, da ein Erfahrener, da ein Deutscher, da ein Ausländer. Es waren halt durch die Bank einfach Leistungsträger, weil es für den Olympiakader ist. Und wenn dir 6 Leistungsträger wegbrechen und dadurch natürlich auch erfolgreiche Reihen auseinandergerissen werden, ich denke dann nur an die Reihe um Freddy Tiffels, die einfach scored und Spaß macht, dann fehlt dir natürlich was. Und ich glaube, es wäre vermessen zu sagen, wenn das keinen Ausschlag gegeben hätte. Man muss dazu sagen, Tampere hat keinen einzigen Olympiafahrer gehabt in seinen Reihen. Die kamen zwar aus der Quarantäne, den hat wahrscheinlich die Eiszeit ein bisschen gefehlt, der Spielrhythmus, aber 6 Ausfälle, die steckst du nicht einfach so weg, vor allem nicht in der Kategorie.
Wie bitter ist das Ausscheiden? Jetzt ist natürlich direkt danach dieser Break mit Olympia, aber ich finde, man hat ja schon wahrnehmen können, vielleicht täuscht es mich aber auch aus der Ferne, dass auf diese Champions Hockey League versus bei uns in der Penny DEL natürlich auch mit ganz, ganz vielen Schwierigkeiten und den Corona-Umständen, die die Münchner ja hatten, die waren ja auch wirklich arg gebeutelt mehrfach, aber dass man schon das Gefühl hatte, dieses Ziel ins Finale CHL zu kommen, steht jetzt erstmal über allem und in der Liga schaut man mal, wie es jetzt weitergeht. Die Playoffs sind sicherlich möglich und in den Playoffs guckt man dann mal. Schätze ich das richtig ein?
Ich glaube tatsächlich, dass sich das so ein bisschen die Waage hält, aber ich glaube, die Chance, in einer Champions League-Saison nochmal ins Finale zu kommen, die kommt jetzt nicht so extrem oft. Klar, 2019 ist es schon mal gelungen, aber diese Königsklasse, dieses Eishockey, was dort auch angeboten wird von der Qualität her, das packt schon. Und deswegen ist das jetzt sehr, sehr bitter gewesen. Also die Vorfreude auf dieses Halbfinale war sehr, sehr groß, die Euphorie nach dem gewonnenen Viertelfinale auch. Die wurde natürlich dann getrübt, dadurch, dass es die Hin- und Rückspiel abgesagt wurde, dann wurde das erste Entscheidungsspiel abgesagt und dann wurde es neu angesetzt und dann in der Kombination natürlich, dass sie dann noch die besten oder 6 deiner besten Spieler fehlen. Das hat die Euphorie merklich gebremst hier im Münchner Eishockey-Kosmos. Das hat auch für Unmut gesorgt. Aber klar, also der Traum, irgendwann diese europäische Krone mal nach München zu holen, vor allem, weil man 2019 schon mal nah dran war, der ist von Jahr zu Jahr jetzt da. Man sieht, dass es gehen kann. Klar brauchst du mal ein bisschen Glück beim Turnierbaum, in der Auslosung, ist vollkommen klar. Aber es gab ganz, ganz wenig Spiele, wo München einfach chancenlos war in der Champions Hockey League. Und dieses Messen auf europäischem Top-Niveau, Das ist eine tolle, tolle Sache. Und klar, also Champions Hockey League hat zumindest, was den harten Kern in München angeht, hat schon ein großes Standing mittlerweile.
Und wie blickst du jetzt auf die, das, wieder gesagt, oder wie gesagt, Blick nach vorne, schwierig vielleicht, aber wie blickst du auf die Liga und jetzt auf die weiteren Spiele der Münchner? Was ist drin aus deiner Sicht?
Also Playoffs, also dass man in München natürlich sagt, Playoffs ist eine Pflicht, ist auch vollkommen klar. Ja. Ich sag mal so, der Dezember, der war sehr, sehr durchwachsen. Also nach diesem ersten harten Corona-Break, den München einfach hatte, da ist man komplett irgendwie so aus dem Tritt geraten. Und als man jetzt angefangen hat, langsam wieder so ein bisschen Tritt zu bekommen, ist der nächste Corona-Hammer jetzt gekommen. Deswegen ist es so ein bisschen, ja, also Wundertüte, würde ich sagen. Aber man weiß, was diese Mannschaft leisten kann und was für tolle Spiele sie schon gezeigt hat. Ich finde, es ist auch eine andere Mannschaft, ein anderes Auftreten als noch in der vergangenen Saison. Und wenn die wieder ins Rollen kommt zum richtigen Zeitpunkt und eben dann auch verschont bleibt nochmal von solchen Hämmern, wie wir sie jetzt schon zweimal hatten, dann ist in dieser Saison sehr, sehr viel drin. Und wir wissen nicht, und das wünsche ich wirklich niemandem, bitte bleibt alle gesund da draußen, aber es kann halt immer noch andere Mannschaften auch treffen, wenn es ganz doof läuft, eben in den Playoffs. Und deswegen, es ist ein bisschen eine Lotterie, du brauchst viel, viel Glück und du brauchst natürlich auch das Selbstvertrauen. Wenn beides passt, dann ist für München viel drin in diesem Jahr.
Nochmal nachgefragt, das finde ich interessant. Was ist anders bei der
Truppe jetzt aus deiner Sicht im Vergleich auch zur letzten Saison? Hat das auch mit einzelnen Spielern zu tun, Tiffels vielleicht oder Leute, die eben sehr, sehr gut funktionieren in München?
Also Tiffels ist ein Paradebeispiel, der kam, sah und siegte, würde ich jetzt fast sagen. Der macht richtig, richtig Spaß. Dieser Schritt von Köln nach München, den nächsten Step Forward, der tut ihm richtig gut. Hat natürlich jetzt auch eine super Reihe gefunden mit Trevor Parks und Ben Street. Das ist eine Kombination, die ist schon, das haben wir selten gesehen in München. Aber man hat, glaube ich, die richtigen Schlüsse nach der vergangenen Saison gezogen. Man hat ein paar alte Zöpfe einfach abgeschnitten. Man hat doch einen kleinen Umbruch hingelegt und das Auftreten in der Mannschaft ist ein bisschen anders. Es ist ein bisschen straighter geworden. Also nicht noch ein Pass und noch ein Pass, sondern da ist so, Entschuldigung den Ausdruck, die Geilheit auf Tore ist ein bisschen höher geworden. Und ich habe auch das Gefühl, dass diese mannschaftliche Geschlossenheit nochmal eine andere geworden ist. Also wir haben uns letztes Jahr öfters mal drüber geärgert oder den Eindruck gehabt, der letzte Wille ist nicht da. Diese letzte Entschlossenheit, dass man gerne mal in Schönheit auch mal so ein bisschen gestorben ist, das ist dieses Jahr ein bisschen anders. Das Auftreten ist kämpferischer, ist geschlossener und wie gesagt, dieses Heißsein auf die Bude machen, nicht noch einen Pass, sondern auch mal einfach mal den Schuss nehmen, ist öfters da und das macht uns so ein bisschen optimistischer als im letzten Jahr.
Und wenn wir dann schon mal den Blick noch weiter nach vorne werfen, also im Hinblick auf die kommende Saison, es wird ja spekuliert, dass zum Beispiel Matthias Niederberger aus Berlin den Wechsel nach München machen könnte. Natürlich eine mega interessante Personalie, nicht nur für euch da in München, sondern grundsätzlich fürs deutsche Eishockey. Wie siehst du das? Und direkt als nächste Frage, gibt es da irgendwie neue Tendenzen in Richtung Trainer? Don Jackson, macht er definitiv weiter oder ist das noch nicht klar?
Fangen wir mal mit Don Jackson an, der ja jetzt schon eine lebende Legende einfach in München ist. Das, was ich immer höre, dass er sich sehr wohl fühlt und dass er hier noch Aufgaben sieht, also mein Bauchgefühl würde jetzt sagen, er hört noch nicht auf nach dieser Saison. Es gibt für meinen Geschmack noch keine Anzeichen dafür. Wir wissen, dass er vor allem in der Sommerzeit regelmäßig nach Hause, nach Kanada fliegt, zu seiner Familie. Wie lange das noch machen wird, das steht in den Sternen. Ich denke, dass wir in den nächsten Jahren, ich glaube, mehr als 3 Jahre werden es nicht mehr. Aber das ist jetzt reine Spekulation, das ist jetzt mein Bauchgefühl, dass er sich dann den verdienten Ruhestand gönnt oder vielleicht so eine Red Bull Eishockey Außenposition wahrnimmt, vielleicht drüben auch so ein bisschen noch als Beobachter und Berater fungiert. Ich denke, dass bei ihm schon auch noch der Reiz da ist, vielleicht noch in die neue Halle mit einzuziehen, noch eine Saison in der neuen Halle dann mitzumachen. Und was die Torhüterposition angeht, ich nenne es ein mittleres Erdbeben in der DEL, wenn das wirklich so kommt. Matthias Niederberger nach München, das hat das ist euphorisch hier in München aufgenommen worden in der Szene. Das ist ein ganz, ganz großer Big Point, mit dem man jetzt ehrlicherweise nicht gerechnet hat. Aber das ist natürlich ein Thema. Die Torhüterposition ist eine der Positionen, die im Münchner Eishockey-Kosmos sehr, sehr intensiv seit Jahren diskutiert wird. Gibt es viele verschiedene Meinungen. Aber das ist natürlich jetzt erstmal ein Ausrufezeichen. Und wenn das wirklich so kommt, ja, dann ist da hinten ein Bollwerk, auf das man sich freuen kann.
Spekulieren wir da mal ein bisschen weiter. Ich weiß, das ist immer schwierig. Aber es ist ja jetzt nicht so, dass da schlechte Torhüter aktuell in München sind, ne? Also natürlich wurde es auch kontrovers diskutiert, was die Nominierung von Danny Austin-Birken angeht, aber also umsonst würde ich jetzt mal sagen, ist der auch nicht nominiert worden. Da gibt es ja auch immer ganz viele Facetten, da ist das Sportliche, aber da ist das Menschliche, wie passt der in das Teamgefüge rein und sowas. Also da wird sich der Bundestrainer ja auch was bei gedacht haben. Und wie gesagt, nochmal zurück, es ist ja nicht so, dass da im Moment schlechte Torhüter unterwegs sind, oder wie siehst du das?
Nein, also schlecht ist immer relativ, ne? Also Danny Austin-Birken, über seine Verdienste müssen wir nicht reden. Er ist 3-mal mit München Meister geworden. Olympia 2018, ein überragendes Turnier gespielt. Er ist in den letzten Jahren, in den letzten 1-2 Jahren hat er so ein bisschen nachgelassen in unseren Augen, hat immer wieder tolle Spiele auch gehabt, aber es ist so ein bisschen weniger geworden. Dann dahinter hat sich halt einfach, war die Frage, ja, wer fordert Danny, wer ist denn der Backup, wer könnte da vielleicht die 1B-Lösung werden? Da hatten wir mit Kevin Reich im letzten Jahr, der hat wirklich gute Saison gespielt, da hatten wir sogar so drauf spekuliert, ob er nicht dann vielleicht in den Playoffs sogar die Nummer 1 ist, das war es dann nicht. Jetzt haben wir Daniel Fiesinger, also auch ein talentierter Keeper, der aber auch immer mal wieder für einen kleinen Patzer auch gut ist. Das ist eine Diskussion, die es wirklich eigentlich seit den Meistersaisons schon gibt, als wir das Duo Austin Birken mit David Leggio hatten. Also wirklich zwei Torhüter, wo du nicht genau wusstest, wer ist jetzt in dem Moment der Stärkere. Das waren wirklich so 1A, 1B-Lösungen. Seit David Leggio weg ist, gibt es diese Diskussion eigentlich. Und es gab immer wieder so diese Forderung oder dieser Wunsch, ja, vielleicht doch nochmal einen Kracher-Keeper dazu holen, um das Ganze wieder zu stabilisieren oder noch auf ein neues Level zu heben. Das würde jetzt mit Matthias Niederberger passieren. Spannend ist natürlich, wenn Matthias Niederberger kommt, wer ist denn dann der zweite Goalie? Momentan deutet es eher darauf hin, dass Danny Austin-Birken tatsächlich nochmal bleibt. Dass du aus den Birken Niederberger ist, was mich persönlich so ein ganz klein bisschen überraschen würde. Ich hatte zuerst mal darauf spekuliert, ob es vielleicht unser neuer Henrik Haukeland ist, zusammen mit Matthias Niederberger, wobei der Vertrag wahrscheinlich nur bis zum Saisonende läuft. Dann darf man nicht vergessen, es gibt noch den jungen Florian Bugel aus der Red Bull Academy. Den hat man auch noch so ein bisschen im Hinterkopf. Also ist eine sehr, sehr spannende Position, aber mit Matthias Niederberger, da ist das erste große Ausrufezeichen, wenn das wirklich so kommt und es sieht danach aus, dann ist das Gesetz für die neue Saison.
Letzte Frage dazu. Henrik Haukeland bedeutet dann aber letztlich, wenn das so kommen würde, wie wir es jetzt besprechen, den haben die Verantwortlichen dann wirklich explizit für diese Saison geholt, um dann die sportlichen Ziele zu erreichen, ne? In Champions Hockey League und Liga.
Würde ich sagen, das ist nochmal eine Absicherung, zweitens aber auch nochmal so ein bisschen eine Challenge für die aktuellen Keeper, um sich quasi nochmal wirklich zu fordern und zu Höchstleistungen hochzutrimmen. Die Leistungen bisher von Henrik Haukeland, die sind richtig stark, also die sind spannend zu sehen. Das ist ein ganz anderes Torhüterspiel, als wir es aus München bisher gewohnt sind, wo ja die Torwartschule von Patrick Dallaire seit Jahren die dominierende ist. Aber das ist ein ganz anderes Goalie-Spiel, das Henrik Haukeland mitbringt. Ich kenne einige hier in München, die jetzt schon sagen, hey, den würden wir gerne ein bisschen länger sehen. Jetzt sind wir mal gespannt, wie lange er wirklich bleiben darf. Stand jetzt, zumindest das, was man so hört, ist es erstmal bis zum Saisonende. Ich könnte mir aber durchaus vorstellen, dass man da vielleicht nochmal das ein oder andere Gespräch führt.
Ja, spannend zu sehen. Eine Nachfrage noch zu Don Jackson. Wie ist das in der Zusammenarbeit? Du bist jetzt, wie gesagt, seit Jahren irgendwie im Inner Circle da dabei. Wie ist das als Medienvertreter dann mit so einem erfahrenen und, wie du gesagt hast, letztes Jahr eine Legende im Münchner Eishockey, was der alles erreicht hat? Wie ist die Zusammenarbeit mit Don Jackson?
Also Don Jackson ist jemand, das ist ein Gentleman tatsächlich. Also wenn du den siehst, der hat immer ein leichtes Lächeln im Gesicht. Der fragt erstmal, wie es dir geht. Kleiner Smalltalk ist immer möglich. Das ist schon, also er hat schon so eine Aura. Das muss man ganz deutlich sagen. Das ist eine Aura, er ist eine Erscheinung. Und er ist jetzt vielleicht in diesen offiziellen Presserunden jetzt nicht der Eloquenteste, der sich großartig äußert. Er ist immer sehr, sehr bedacht auf seiner Wortwahl, wenig aus der Reserve zu locken, aber er ist dadurch halt auch ein Ruhepol. Und ich glaube, dass es in der Kabine durchaus mal anders sein kann. Da findet er schon die richtigen Worte und glaube ich, kann auch mal intensiver werden. Aber was ihn auszeichnet, ist wirklich so diese, ja, ich kann es nicht anders sagen, es ist eine Ausstrahlung, das ist eine Aura, das ist ein Erscheinungsbild. Das ist einfach sehr, sehr angenehm, muss ich sagen. Also wirklich eine Persönlichkeit.
Bedeutet dann ja wirklich, jetzt wo wir nochmal drüber sprechen, wird es mir auch nochmal klar, ja, hoffen wir letztlich auch fürs deutsche Eishockey und für die positiven Ergebnisse und die Erfolge in München, dass er noch bleibt. Aber dieser Wechsel dann von Don Jackson, was danach als auf die Trainerposition kommt, ist ja erstmal, also sind ja Riesenfußstapfen, ne? Ist ja schon eine definitiv eine Aufgabe für die Verantwortlichen rund um Christian Winkler, die ja auch einen sensationell guten Job machen, wie ich finde, da wieder jemanden zu finden, der das natürlich nicht so machen kann wie Don Jackson, aber trotzdem, der das so erfolgreich weiterführt wie möglich.
Absolut. Es ist ja dieses Red Bull Eishockey-System, das auch in der Academy gelehrt wird, das aber auch in Salzburg praktiziert wird. Das darf man immer nicht vergessen. Das ist ja ein ganz großes System, das da aufgebaut wurde. Und es gibt ja durchaus die Möglichkeit, jemanden als Nachfolger zu holen, der die Schule von Don Jackson oder dieses System schon verinnerlicht und weiterentwickelt auch hat, mit neuen, jungen Ideen. Und ich glaube, wer sich ein bisschen im Münchner Eishockey-Kosmos auskennt, der weiß, auf wen ich anspreche. Das ist Matt McIlvaine, der jahrelang die rechte Hand von Don Jackson gewesen ist, jetzt Cheftrainer in Salzburg ist. Da gibt es natürlich offiziell nicht die großen Statements dazu, aber es deutet doch ein bisschen was darauf hin, dass das der legitime Nachfolger irgendwann von Don Jackson sein könnte. Mhm. Also der war damals ja schon für die Special Teams zuständig, hat viel schon auch selber machen dürfen. Das war ein großes Vertrauensverhältnis da. Der hat das verinnerlicht. Also ich denke mal, die Wahrscheinlichkeit, dass das in die Richtung gehen könnte, die ist nicht gering.
Mhm. Auch spannend zu sehen. Frage zum SAP-Garden, hast du eben auch schon angerissen im Kontext Don Jackson und Zukunft, finde ich interessant. Was bedeutet das aus deiner Sicht, wenn diese neue Arena steht fürs Münchner Eishockey, auch im Hinblick auf Zuschauer? Und man hört ja immer mal, dass die Auslastung eigentlich besser sein könnte, müsste mehr Leute kommen für das, was da in München sportlich im Eishockey-Bereich geboten wird. Wie blickst du da drauf? Was bedeutet dieser neue Standort dann letztlich fürs Eishockey?
Es ist ein ganz, ganz wichtiger Schritt und es ist ein Statement. München war ein sehr, sehr wackeliger Eishockey-Standort, das wissen wir. Die Tradition der letzten 100 Jahre gefühlt war halt, schnell Meister werden, schnell pleite gehen, weg sein, wieder von Null anfangen. Das war immer so dieses Hamsterrad, in dem man drin war. Und jetzt, da München tatsächlich seit 12 Jahren DEL-Standort ist, du hast jetzt einen starken Hauptanteilseigner oder Eigentümer, der jetzt diesen Standort auch untermauert mit einer neuen Halle, um das Ganze auf stabile Beine zu stellen. Da kommen ja, es ist ja nicht nur die Halle, da kommen ja noch 3 Trainingshallen dazu, das muss man mal dazu sagen. Das ist ein großer Komplex, da kommt die Geschäftsstelle rein. Das ist fürs Münchner Eishockey ein ganz, ganz, ganz wichtiges Statement, dass dieser Standort gesichert ist. Das ist erstmal das eine. Du hast den Zuschauerzuspruch angesprochen. Ja, das ist etwas, was über die letzten Jahre zwar stetig gewachsen ist. Man darf nicht vergessen, man ist auch von dem 3000er-Schnitt, den man zu Anfang der DL-Zeiten hatte, gewachsen auf über 5000. Das ist schon, das ist auch ein wichtiger Schritt gewesen. Das Problem der alten Olympia-Eishalle, die wir alle immer noch lieben, weil es halt so dieses Oldschool immer noch ist, es wurde zwar aufgerüstet, aber es ist immer noch Oldschool, ist die relativ geringe Anzahl an Sitzplätzen. Und wenn man mal ganz ehrlich ist, 2/3 des Fanlebens verbringst du auf Sitzplätzen. Du fängst auf dem Sitzplatz an mit Papa oder Opa. Wenn du die jungen wilden Jahre erreichst, gehst du auf den Stehplatz und irgendwann hast du selber Kinder oder es wird dir einfach ein bisschen zu viel, dann sitzt du wieder. Wenn du aber halt nur knapp 20-25% Sitzplätze hast in deiner Halle, dann ist das Verhältnis schwierig. Und ich sag mal, wenn keine Sitzplätze mehr vorhanden sind, du aber eigentlich nur noch sitzen möchtest, wirst du dir keinen Stehplatz mehr kaufen. Mhm. Und das wird in der neuen Halle halt anders sein. Du wirst, Stand jetzt, glaube ich, wenn ich es richtig im Kopf habe, 10.000, 11.000 Plätze haben. Davon werden aber 7.000 bis 8.000 Sitzplätze sein. Also die Möglichkeit eben für Familien, das dann zu erleben oder vielleicht jemand, der nicht mehr stehen kann, da dann hinzugehen, ist, glaube ich, was Neues. Und wir kennen alle das Phänomen des Arena-Tourismus, wenn eine neue Halle entsteht, dass die erstmal richtig voll sein wird, weil jeder dieses neue Surrounding einfach auch sehen möchte. Und wenn du es dann schaffst, die Zuschauer nicht nur zu spontan Besuchern zu machen, sondern zu sagen, hey, das ist eigentlich cool, was hier angeboten wird. Das ist ein toller Sport, das ist ein tolles Ambiente. Dann kann das ein Kicker sein. Und deswegen auf ganz, ganz, ganz vielen Ebenen ist der SAP-Garten ein wichtiges Statement. Und wirklich, der Münchner Eishockey-Kosmos, der freut sich, wenn da in 1,5 Jahren, wenn alles gut läuft, die Halle eröffnet wird. Das wird ein ganz, ganz großer und wichtiger Schritt sein.
Ja, für uns als Liga letztlich natürlich auch. Mit so einem Team, dann so einem Standort München, dann mit so einer Halle, das wertet natürlich die gesamte Marke letztlich und das gesamte Produkt dann natürlich auf. Also in der Tat spannend zu sehen. Ja, dann zum Abschluss euer Podcast. Packmas hatte ich angesprochen. Erzähl mal ein bisschen was. Wie kam es zu der Idee? Seit wann seid ihr dabei? Du machst das ja nicht alleine. Ihr erscheint regelmäßig jede Woche, oder?
Ganz genau. Uns gibt es einmal die Woche. Wir sind Münchens Eishockey-Stammtisch. Das war auch unser Gedanke. Was macht den Sport aus? Und das ist das Philosophieren in der geselligen Runde. Und das ist, ich glaube, das ist nicht nur typisch bayerisch, sondern das ist was typisch deutsches. Der Stammtisch, man trifft sich einmal die Woche und philosophiert. Wie ist es dazu gekommen? Ja, letztendlich, der Startschuss war wirklich die abgebrochene Saison 2020, als es dann keine Playoffs gegeben hat, als der Stoppschild einfach reingehauen werden musste. Und irgendwie, das Eishockey hat gefehlt. Und dann kam der Gedanke, was kommt denn da nah ran? Podcast ist etwas, was man jederzeit konsumieren kann, was, wenn es gut gemacht ist, was man sich gerne anhört. Und dann bin ich mal in einen ganz losen Austausch mit den Kollegen von Radio über Wiesenfeld, vom Münchner Fanradio gegangen, haben wir einmal die Gedanken so ein bisschen durchgespielt. Lustigerweise hatten die schon mal den Gedanken, sowas zu machen, haben das aber verworfen, 1-2 Jahre davor. Das hat dann aber nochmal neuen Schwung bekommen und dann haben wir uns zusammengesetzt, haben überlegt, wie wäre das möglich. Wir sind relativ schnell auf den Punkt gekommen und dann sind wir zum Juni 2020, also in der typischen Eishockeyzeit im Juni, sind wir an den Start gegangen und haben einfach mal angefangen und sind drauf losgelaufen, haben dann erstmal allgemeine Themen besprochen, was Geschichtliches. Wir haben die EHC-Legende Joey Vollmer eingeladen, da haben wir dann 2 lange Folgen draus gemacht, wunderbar über alte Zeiten zu sprechen und dann hat sich das so entwickelt. Und ja, es ist die Liebe zum Eishockey, dieses regelmäßige Treffen von ja, Freunden, die über ihren Lieblingssport sprechen, emotional, trotzdem kritisch, aber auch immer irgendwie ein bisschen lösungsorientiert. Und ja, uns gibt es jede Woche. Wir schauen auch, dass wir das jede Woche machen. Momentan ist der Rhythmus, dass wir am Montag rauskommen. Also wenn am Sonntag ein Spiel gewesen ist, wird danach direkt die Woche philosophiert und alles besprochen, was den Münchner Eishockey-Kosmos so bewegt. Und ja, macht sehr, sehr viel Spaß. Wir steuern langsam auf die 100 zu. Das ist eine irre Zahl. Mhm. Aber ja, so kam das so ein bisschen. Also es ist die Liebe zum Eishockey und dass man halt einfach nicht ohne kann. Mhm.
Ja, kann ich nachvollziehen. Und das macht ihr natürlich so weiter. Gibt es da schon irgendwie Gedanken bei euch, dass man das irgendwie anders macht vom Konzept her? Oder wollt ihr das genauso erstmal beibehalten, weil es dann, das wäre die nächste Frage, höchstwahrscheinlich auch ganz gut funktioniert, oder? Es wird von den Fans und Leuten in München gut angenommen?
Ja, also das Feedback, was wir bekommen, wir haben immer ein Ohr an der Fanszene und das Feedback, was wir bekommen, das ist auf alle Fälle das, was uns auch antreibt, weil ansonsten würden wir es nicht machen. Wenn das irgendwie niemanden interessieren würde, dann wäre es irgendwie, klar hätten wir unseren Spaß dran, aber so ist es natürlich noch viel besser. Nein, also dieses Konzept des Stammtisches wollen wir beibehalten, was ein langfristiges Ziel ist, dass wir es vielleicht 1-2 Mal im Jahr schaffen, wenn es auch die Pandemie zulässt, also mal vielleicht eine Live-Veranstaltung machen, dass wir im Münchner Wirtshaus gehen, dass wir sagen, hey, wir haben hier 100 Plätze, seid dabei, wenn wir die neue Folge aufzeichnen, dann vielleicht auch mit einem Gast vom EHC, dass wir dann das wirklich so an einem wunderschönen Themenabend machen. Das wäre so der nächste große Step, den wir im Hinterkopf haben, weil es lebt halt einfach von den Emotionen. Und da mal wirklich das richtig stammtischig zu machen, also wirklich in einem Wirtshaus mit einer Aufzeichnung, wo man vielleicht auch mit dem einen oder anderen wirklich persönlich interagieren kann, das wäre was wir langfristig oder als nächsten großen Step machen wollen würden. Also da sind wir heiß drauf.
Kann ich auch verstehen. Ja, sehr gut. Dann hoffen wir, dass das bald wieder möglich ist in diesen Zeiten. Florian, ich danke dir für die ganzen Einblicke zu der Aktualität und wir haben ja auch ein bisschen den Blick schon nach vorne geworfen, ein bisschen spekuliert rund um Red Bull München. Ja, freue mich, wenn wir uns demnächst mal wieder hören. Danke dir.
Ich sage Dankeschön, liebe Grüße an das deutsche Eishockey und bleib's gesund.
Danke, bis dann. Ciao, ciao.
Servus.
Eiskalt auf den Punkt. Der Blick über den Tellerrand.
Ja, und wir werfen jetzt den Blick über den Tellerrand der Penny DL. So heißt diese Rubrik und ich freue mich auf das Gespräch mit Julia Zorn. Grüß dich.
Servus, Konstantin.
Guten Morgen, wie geht's dir?
Danke, gut. Und dir?
Ja, alles okay. Wo erwische ich dich?
Ich bin momentan gerade zu Hause.
Sehr gut. Heute ist Freitagmorgen. Wir hatten eben ein paar technische Probleme. Vielleicht lag es an meinem Rechner hier. Mussten noch mal ein bisschen was neu starten, aber jetzt hören wir uns gut. Gestern am Donnerstag gingen für dich die Olympischen Spiele los. Ihr seid leider ja sportlich nicht dabei mit dem DEB-Frauenteam, aber du bist im Einsatz als Co-Kommentatorin bei Eurosport. Erzähl doch mal den Hörerinnen und Hörern, wie es dazu kam.
Naja, im Endeffekt kam es jetzt dadurch, dass wir uns selber nicht qualifiziert haben, was natürlich meine favorisierte Rolle bei den Olympischen Spielen gewesen wäre. Ja. Dazu, dass Ronja Jenicke, die ja auch vor kurzem im Podcast zu Gast war, meine beste Freundin ist und eigentlich Eurosport sie haben wollte. Sie es aber aus Grund von familiären, privaten Gründen logistisch nicht lösen konnte, mich gefragt habe, ob ich mir das nicht vorstellen könnte und dann die Verbindung zu Eurosport quasi hergestellt habe. Und so kam dann eins zum anderen.
Ja, sehr gut. Das passt ja in der Tat, das wusste ich jetzt gar nicht, dass der Kontakt über Ronja kam, war in der Tat hier vor kurzem, hier haben wir auch ein bisschen geplaudert. Genau, gestern an der Seite von Christoph Fetzer, wie war denn so dein erster Einsatz? Hat es dir Spaß gemacht?
Ich muss sagen, es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Also ich bin sehr dankbar, dass ich das mit dem Christoph zusammen machen darf, der mich da so ein bisschen an die Hand genommen hat und mir ein bisschen gezeigt hat, wie die Kommentatorenwelt so funktioniert, weil ich natürlich überhaupt gar keine Ahnung hatte und war natürlich auch schon gut aufgeregt davor, weil es einfach was komplett Neues, komplett anderes ist. Aber im Endeffekt war es eine richtig coole Erfahrung und ich freue mich auf die nächsten 2 Wochen.
Ja, sehr gut. Wie oft bist du da im Einsatz jetzt? Sind sicherlich mehrere Spiele, wo ihr das zusammen macht, richtig?
Ja, genau, das sind mehrere Spiele. Also jetzt am Wochenende kann ich leider nicht bei Eurosport vor Ort sein, weil wir natürlich mit der DFEL selber spielen. Das heißt, das sind die einzigen 2 Tage, wo ich nicht da bin. Und dann geht es aber direkt nächste Woche weiter. Da haben wir dann Montag und Dienstag insgesamt 3 Spiele. Und Freitag geht es dann schon mit Viertelfinale und Samstag Viertelfinale weiter, genau. Und dann die Woche drauf ist auch nochmal einiges geboten mit den Platzierungsspielen dann.
Okay, und wie bereitet man sich dann vor auf so einen ersten Einsatz, wenn du das gestern jetzt gemeinsam mit Christoph gemacht hast?
Na, ich habe natürlich Ronja um den einen oder anderen Tipp gefragt.
Ja.
Katrin Lehmann, eine Mitspielerin von mir beim ESC Planegg, die kommentiert für Schweizer Fernsehen, hat auch sehr viel Kommentatorenerfahrung, da halt ein bisschen Rücksprache gehalten und wie gesagt, mit Christoph im Vorfeld viel gesprochen. Und letztendlich, ich weiß ja viel über das Frauen-Eishockey, also ich muss da ja nichts mir anlernen in dem Sinn, habe vielleicht noch die ein oder andere Geschichte recherchiert, aber letztendlich war es das dann auch schon.
Ihr macht es natürlich, sage ich mal, jetzt in diesen Zeiten. Also, du hast ja gesagt, ich erwische dich zu Hause, du bist nicht in Peking. Ist das eigentlich schwierig, wenn man dann so ein Spiel wie gestern komplett nur co-kommentieren kann, wenn man das Fernsehbild hat? Ist ja höchstwahrscheinlich was ganz anderes, als wenn man vor Ort ist. Wie war das gestern?
Na, ich muss zugeben, ich habe da ja keinen Vergleich. Ich habe es ja noch nie
Ja.
live vor Ort kommentiert, deswegen hat es mich jetzt persönlich nicht gestört.
Und das ist dann auch dadurch, dass du, wie du sagst, dass du irgendwie natürlich das Spiel kennst und dich relativ gut reinversetzen kannst in die Mädels, die da vor Ort sind, ist das dann höchstwahrscheinlich weniger ein Problem.
Ja, wie gesagt, also ich kenne ja nur die Fernsehperspektive jetzt. Ich kann auch nicht beurteilen, ob das jetzt gut war, was ich da gestern gemacht habe. Kann ja auch sein, dass es totaler Mist war, aber bis jetzt sind noch keine Beschwerden eingegangen.
Ich glaube,
Und
das hättest du dann schon gehört, wenn das jetzt.
deswegen glaube ich, passt es so. Nee, wie gesagt, also ich kenne es ja jetzt nur aus der Perspektive. Eurosport liefert da super Bilder, super Wiederholungen. Also ich glaube, man ist da auch aus der Ferne recht gut versorgt, was Bildmaterial angeht.
Ja, wenn wir mal aufs Sportliche gucken, auf die Olympischen Spiele, du hattest es jetzt schon gesagt, die bevorzugte Variante wäre natürlich gewesen, dass ihr da seid. Das hat in der Quali ja leider nicht geklappt. Wen siehst du sportlich vorne von den Nationen?
Ja, auf jeden Fall muss man mit Kanada und USA rechnen. Also ich würde die Kanadier dieses Jahr sogar noch ein bisschen hervorheben. Also ich glaube, dass die der absolute Top-Favorit sind. Aber ja, die zweiten Nordamerikaner sind richtige Größen im Frauen-Eishockey. Also an denen führt kein Weg vorbei. Finnland war jetzt die letzten Jahre immer so der ganz, ganz heiße Bronzemedaillenkandidat. Und da bin ich mir aber ehrlich gesagt noch nicht sicher. Also bei den Finnen, das könnte eher so hopp oder top werden. Also die haben so einen ganz, ganz krassen Generationswechsel gerade drin und entweder reißen die noch ein letztes Mal was oder es geht eher nach hinten los. Und ich muss zugeben, ich traue den Tschechen eigentlich ja, dass sie da schon um die Medaille mitkämpfen können. Also die Bronze vor allem.
Okay. Ja, und dann lass uns mal, wenn ich dich jetzt hier zu Gast habe, natürlich auch über das deutsche Frauen-Eishockey sprechen. Du sagst, ihr spielt am Wochenende, also die Liga, läuft gerade. Wenn wir nochmal auf die Nationalmannschaft blicken, wie ist da jetzt aus deiner Sicht die aktuelle Situation nach der leider, wie gesagt, verpassten Qualifikation für die Olympischen Spiele?
Da gilt es jetzt natürlich, sich neu zu sortieren, neu zu orientieren, aufzuarbeiten, woran hat es gelegen, was hat Verbesserungspotenzial, was will man in Zukunft anders machen. Das sind vor allem Aufgaben des Verbandes. Für uns Spielerinnen ist es jetzt aufgrund dessen, dass wir jetzt diese Saison keine Wettkämpfe mehr haben, das heißt, wir hätten nur noch Trainingslehrgänge gehabt, wurde jetzt zugunsten der Liga eben abgesagt, also auch eben aufgrund der Pandemielage, dass man da jetzt die Playoffs nicht gefährdet. Der Verband hat sich, also dem Verband gehört ja die DFEL, die haben sich in Absprache mit den Vereinen und den Spielern darauf geeinigt, dass man die Ligaspiele vorzieht, das heißt eigentlich die in die geplante Olympiapause. Und dadurch spielen wir jetzt aber die Playoffs Best of 5. Und damit das nicht in Gefahr ist, sind jetzt alle Maßnahmen mit der Nationalmannschaft bis Ende der Saison erstmal abgesagt. Das heißt, das schadet vielleicht auch nicht, dass man da jeder ein bisschen Abstand gewinnen kann. Es wird sicherlich einen großen Umbruch im Kader geben. Unabhängig davon, ob wir die Olympia-Quali geschafft haben oder nicht, ist es immer so, dass nach einem olympischen Zyklus, wenn der zu Ende ist, es kommt in der Regel ein großer Umbruch. Leute verlassen die Mannschaft, Leute kommen dazu. Und das ist das, was jetzt die Zeit bringen wird, dass man sieht, okay, wen hat man nächstes Jahr generell noch zur Verfügung und wie will man sich neu strukturieren und aufstellen.
Und wie sieht es bei dir persönlich aus, wenn du auf die Nationalmannschaft blickst?
Ich habe für mich selbst beschlossen, also unabhängig davon, wie die Quali im November ausgeht und wo wir uns im Februar befinden, dass ich meine Entscheidung erst nach der Saison fällen werde.
Also nach der Saison mit Planek?
Ja, genau.
Okay.
Also weil jetzt steckt man einfach zu 100% noch drin. Also ich finde es schwierig, eine Entscheidung zu fällen während einer laufenden Saison. Also der Fokus ist jetzt halt natürlich zu 100% auf dem Verein. Und ich würde es einfach nicht richtig finden, sich da jetzt irgendwie ablenken zu lassen. Und das ist ja auch eine Entscheidung mit einer gewissen Tragweite, die jetzt nicht aus der Emotion rausgefällt werden sollte. Und deswegen habe ich gesagt, ich gebe mir selbst die Zeit und auch ja vielleicht die nötige Ruhe, um da einen klaren Kopf darüber zu haben.
Ja, das klingt sehr, 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 sehr sinnvoll und nachvollziehbar aus meiner Sicht. Zumal, wie du sagst, wenn es wieder so einen Umbruch jetzt gibt oder das normal ist, dass es dann so einen Umbruch im Team gibt, dann muss man ja vielleicht auch die ein oder andere Entscheidung dann vom Verband oder wie der Kader neu aufgestellt wird, vielleicht auch ein Stück weit damit einbeziehen, könnte ich mir vorstellen. Dann lass uns mal auf den aktuellen Spielbetrieb oder auf die Saison bei euch kommen. Das läuft ja von jeher immer sehr, sehr gut bei euch. Das bedeutet, dass auch jetzt dieses Mal natürlich wieder das Ziel ist, dass ihr den Titel holt.
Ja, ich glaube, keiner spielt, um nicht gewinnen zu wollen. Aber ich glaube, wir müssen auch realistisch sein. Wir hatten jetzt eine sehr, sehr gute erste Saisonhälfte, die vielleicht in manchen Bereichen auch ein bisschen schmeichelhaft für uns war. Okay. Gegenüber der letzten Saison würde ich unseren Kader nämlich als ein bisschen schwächer einstufen. Aber ich denke, wir haben durch eine starke Teamleistung, wie gesagt, bis zur Weihnachtspause sehr, sehr gut performt. Müssen natürlich jetzt aber auch ehrlich zu uns selbst sein, dass wir seit einem neuen Jahr große Probleme haben, den einen oder anderen Punkt definitiv zu viel gelassen haben, geschuldet durch Veränderungen im Kader, Corona-Vorfälle. Das sowas schlaucht natürlich, sowas kostet Kraft. Aber nichtsdestotrotz haben wir jetzt nochmal 3 Wochen Zeit, um uns vor den Playoffs neu zu sortieren und dann wieder mit voller Power anzugreifen.
Gibt es noch zusätzliche Punkte, zusätzlich zu denen, die du jetzt eben angesprochen hast, weshalb es jetzt seit dem neuen Jahr nicht so läuft? Oder sind das die Punkte jetzt auch gerade mit Corona, was ja sowieso alles anders macht, die letztlich die Ausschlaggebenden sind? Oder ist es einfach so ein bisschen, ja, oder hat man so einen kleinen, ist man so ein bisschen vielleicht lockerer unterwegs oder gedanklich nicht so zu 100% drin? Woran liegt das?
Nee, lockerer oder unterwegs oder gedanklich, das würde ich jetzt überhaupt nicht bestätigen. Also wie gesagt, ich meine, es ist kein Geheimnis, dass wir unsere Nummer 1 Torhüter zur Wechselfrist verloren haben. Das ist natürlich was einfach ja eine ganz, ganz große Lücke in die Mannschaft reißt und die auch sicherlich einen großen Verdienst daran hatte, dass die erste Saisonhälfte so gut bisher lief. Hatten jetzt in jüngster Zeit halt an die 8 Corona-Fälle. Haben letztes Wochenende mit nominell nur einer Verteidigerin gespielt, sowas hinterlässt natürlich Spuren. Ich meine, dann sind andere Leute, die dann in Rollen schlüpfen müssen. Und ich glaube, es ist auch ganz normal, dass man in so einem Saisonverlauf nicht immer nur ganz oben auf der Welle schwimmen kann, sondern dass es auch irgendwann mal ein Tief gibt. Und die Kunst ist es halt jetzt schnell aus diesem Tief wieder rauszukommen und ja, sich da nicht noch weiter runterziehen zu lassen.
Aber es gab jetzt keine Anzeichen, dass du nochmal wieder deine alte Position einnehmen musst. Also vielleicht muss man das den Hörerinnen und Hörern nochmal sagen, die jetzt nicht so tief drin sind. Du hast ja, also spielst jetzt draußen auf dem Eis, auf dem Feld, aber warst ja auch schon mal Torhüterin.
Ja, das stimmt, aber ich habe überlegt, weil, ja, du lachst, aber die Diskussion gab es tatsächlich auch. Also einfach, letzte Woche Freitag, wenn natürlich kurzfristig alle Torhüter ausfallen, ganz, ganz kurzfristig, dann ist das schon eine Überlegung. Aber jetzt auch gerade für diese Woche haben wir gesagt, also wir haben jetzt zum Glück eine Torhüterin zur Verfügung. Also wir haben ja viele lizenziert, nur die meisten sind eben quasi mit einer Doppellizenz, also wie man aus dem Männerbereich kennt, mit einer Förderlizenz ausgestattet und spielen bei den Männern. Ja. Die männlichen Vereine sagen natürlich, ja nee, sie geben ihre Torhüter nicht frei. Hatten jetzt eben Glück, dass bei den Männern eben auch Corona-bedingt was ausgefallen ist. Das heißt, wir haben jetzt eine Torhüterin zur Verfügung, aber ja, nichtsdestotrotz, wir kämpfen seit Jahren über die Anerkennung bei uns in der Liga und ich glaube, die Außenwirkung, wenn man sowas macht, ist natürlich dann auch eher nicht förderlich und deswegen war das auch nichts, was wir anstreben oder nichts, wo wir sagen, da wollen wir uns sportlich weiterentwickeln. Also wir wollen, dass die Liga weiterhin ihren Profi-Status, ihren Leistungsgedanken behält und wir glauben nicht, dass das sowas sinnvoll ist. Ich meine, es gibt immer Situationen, hat man auch damals gesehen, als der Manager von Red Bull München einspringen musste und kurzerhand der Backup-Torhüter war. Ich glaube, solche Ausnahmesituationen gibt es Und da wäre ich auch die Letzte, die sagt, ich helfe der Mannschaft nicht, damit wir irgendwas wuppen können. Aber das ist grundsätzlich natürlich nicht das, was wir anstreben.
Finde ich einen interessanten Aspekt. Also das ist dann durchaus auch in der Überlegung drin, dass man dann sagt, hey, ich kann jetzt nicht einfach, wir spielen hier professionelles Eishockey, ich spiele draußen. Klar, da habe ich vorher mal im Tor gespielt, aber es ist jetzt vielleicht auch von der Außenwirkung nicht so super, wenn ich jetzt von aus dem Feld wieder ins Tor gehe. Habe ich richtig verstanden?
Ja, zum einen das, zum anderen, also wie gesagt, ich war zuletzt vor 10 Jahren im Tor, also ich würde mir jetzt nicht anmaßen zu sagen, ich kann das besonders toll oder besonders gut, also vielleicht kann ich die ein oder andere Sache, die dann intuitiv aufploppen würde, aber ja, ich meine, es ist ja natürlich auch mit einer gewissen Verletzungsgefahr verbunden, geschweige denn ich habe ja auch gar keine Ausrüstung, also das sind ja so kleine Details, die es dann auch einfach zu klären gilt, also wie gesagt, das wäre dann die absolute Ausnahme, aber wir wollen ernst genommen werden oder wir betreiben so viel Aufwand und die Liga hat sich so entwickelt die letzten Jahre und dann ja, ist das, finde ich, meiner Meinung nach nicht angebracht.
Und dann lass uns zum Abschluss genau dazu nochmal sprechen. Das finde ich natürlich interessant und das ist ja auch der Grund, weshalb wir jetzt zum Beispiel sprechen, weil ich auch selber natürlich oder wir selber merken müssen bei uns aus der Penny DL heraus, dass es eben auch einen Frauenbereich gibt, der professionell spielt und der Aufmerksamkeit bekommen sollte. Du hast gesagt, ihr kämpft da jetzt seit jeher, glaube ich, und höchstwahrscheinlich immer weiter um Anerkennung, um Aufmerksamkeit. Du bist jetzt sehr, sehr lange dabei. Wie hat sich das denn jetzt vielleicht auch in den letzten, in der kurzfristigen, im letzten Jahr oder in den letzten 2 Jahren entwickelt, das Thema Frauen-Eishockey? Ich denke jetzt zum Beispiel auch an solche Themen wie, dass Ronja jetzt bei Magenta Sport Expertin ist, dass du jetzt Co-Kommentatorin bist, dass Magenta Sport eure Qualifikation übertragen hat. Das sind ja alles Sachen, die letztlich darauf einzahlen, dass es in die richtige Richtung geht, oder?
Das auf jeden Fall. Also wie gesagt, man sagt immer so ein bisschen bei uns im Frauenbereich, die jungen Mädels müssen das sehen können, um zu wissen, dass es das gibt. Also die Amis sind da ja mal sehr, ja, sag ich mal, sehr provokativ mit ihren Aussagen, dass sie sagen, hey, die jungen Mädels müssen das sehen, weil sonst weiß ja keiner, dass es das gibt. Und es sind eben auch so kleine Sachen. Deswegen hilft uns das natürlich immens, dass Magenta Sport uns diese Bühne gegeben hat, die Olympia-Quali zu übertragen und auch im Vorfeld die Berichterstattung, weil viele junge Mädels dann sagen, hey, guck mal, das möchte ich auch mal werden oder das kann ich auch machen. Oder dass sie einfach sehen, du hast die Chance in Deutschland auch professionell Eishockey zu spielen, auch wenn du ein Mädel bist. Mhm. Und auch sowas wie Ronja jetzt gemacht hat. Also Ronja hat ja im Endeffekt mir jetzt die Tür wieder geöffnet und sie hat ja nicht nur mir die Tür geöffnet und sich selbst, sondern ganz vielen anderen Frauen, die alle nach ihr kommen werden. Und das sind halt kleine Sachen, die sich im letzten Jahr immens entwickelt haben. Und ich glaube, klar war unsere November-Quali jetzt nicht von dem sportlichen Erfolg gekrönt, den wir uns erhofft haben. Aber ich glaube, nichtsdestotrotz haben wir ja gezeigt, wer wir sind oder dass das nichts ist, wo wir uns verstecken müssen und dass wir auch einfach diese Bühne verdient haben. Und wir sind natürlich schon traurig, dass wir sie jetzt nicht zu 100% rechtfertigen könnten, aber ich hoffe, dass das trotzdem dem Ganzen keine Einbußen tut.
Hm. Merkst du das denn, du selber konkret, oder merkt ihr das denn, dass nach so einer Olympia-Qualifikation dann wirklich auch Leute kommen und euch anders ansprechen, weil eben die Bühne dann anders war, weil man, wenn man den Fernseher und Magenta Sport eingeschaltet hat, euch eben sehen konnte?
Würde ich jetzt so tatsächlich nicht bestätigen. Ich glaube, dass in der heutigen Zeit natürlich auch viel über Social Media funktioniert und fungiert und Social Media macht als Sportler bei Weitem nicht immer Spaß und ist super anstrengend, bietet einem aber gleichzeitig auch die Möglichkeit, sich selbst und vor allem auch die Sportler zu repräsentieren und nach außen ein bisschen darzustellen, den Leuten näher zu bringen. Und ich glaube, dass wir da in der Mannschaft sehr engagiert sind und generell in der Frauen-Eishockey-Welt auch gut vernetzt sind. Das hat man ja auch gesehen, wo es um die ganzen WM-Absagen gibt, dass da eigentlich schon eine Stimme aus dem Ganzen hervorgeht und die Stimme dann vielleicht im Einzelnen nicht so stark ist, aber zusammen dann doch relativ viel Gewicht haben kann. Und ich glaube, dass viel eben dann gar nicht so klar war, das mit Magenta Sport cool und es haben viele Leute einen drauf angesprochen, aber ich glaube, so die meiste Reichweite, was wir uns jetzt die letzten Jahre halt erarbeitet haben, ist eher über Social Media passiert, aber das ist natürlich was, was wir trotzdem mitnehmen wollen und uns halt unfassbar weiterhilft.
Und die Liga an sich ja auch, oder? Was das Thema Kommunikation, Social Media angeht. Ich glaube, also korrigiere mich, aber die Liga ist jetzt auch auf Twitter unterwegs. Waren die das vorher auch oder ist das jetzt so?
Nee, das ist jetzt eben seit Weihnachten neu. Also ja, ist sowohl bei Twitter als auch bei Instagram vertreten. Das heißt, auch der Verband, ich meine, auch das ist für uns ein super Schritt, dass sie uns die Möglichkeit geben, dass sie sagen, hey, wir wollen Best of 5 Playoffs spielen. weil wir es einfach viel besser für euch vermarkten können. Das sind ja lauter Schritte, das sind vielleicht Kleinigkeiten nach außen, aber das macht so viel aus in der Summe und ist einfach, dass man sich da in die richtige Richtung bewegt. Und ich glaube, in der Liga oder in dem Sport allgemein, also Eishockey ist für mich Eishockey, aber in der Nische, sage ich mal, ist noch so viel Potenzial nach außen hin, was, glaube ich, noch lange nicht ausgeschöpft ist. Und ich glaube, sämtliche Bereiche im deutschen Eishockey erkennen das jetzt und fangen an, das so allmählich auszuschöpfen. Jetzt ist natürlich wichtig, dass man den sportlichen Erfolg liefern kann, um das Ganze auch zu rechtfertigen, weil letztendlich, was macht dich sichtbar, was macht dich bekannt, und das ist immer der sportliche Erfolg.
Ja, das ist alles zu 100% so. Ein schöneres Schlusswort gibt es gar nicht. Da kann ich nicht mehr nach anderem nachfragen. Julia, ich danke dir für deine Zeit, dass das auch kurzfristig geklappt hat. Wir wollten gerne den Eurosport-Anlass da gerne noch mit reinnehmen. Deswegen kommt der Podcast jetzt auch am Freitag und nicht am Donnerstagabend. Aber das lohnt sich, glaube ich, wenn die Leute zuhören. Ich drücke dir die Daumen für deine weiteren Einsätze als Co-Kommentatorin. Und natürlich sportlich, dass das so funktioniert, wie du dir das vorstellst. Und Aufmerksamkeit fürs Eishockey, da müssen wir alle dran arbeiten, dass das weiter in die richtige Richtung geht. Also vielen, vielen Dank.
Vielen Dank für die Einladung.
Bis bald. Ciao, ciao.
Ciao.
Manchmal sind es ja Kleinigkeiten, die aber wichtig sind, wenn wir auf das Frauen-Eishockey blicken. Mir war in dieser Woche wichtig, dass ich auf jeden Fall noch den Talk mit Julia Zorn machen kann. Daher ist diese Folge etwas später online. Ich bin aber sicher, es ist für euch kein Problem. Und ich hoffe natürlich, dass es euch gefallen hat. In der nächsten Woche geht es dann weiter und sicher haben wir auch dann wieder Olympia im Blick. Also macht's gut und bleibt gesund. Euer Konstantin.